Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ.
Rieke! Rieke! Dir ruft wer? Oder hast du die Ohren im Bett gelassen?
Bist du in Karl?
Ja.
Hast du dir verloren? Warte, ich komme, von da findest du es nie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und heute geht es um Wohnen in Berlin. Und zwar, naja, zu Kaiserszeiten, zu Weimarer Republikszeiten. Und ich habe zwei Gäste, nämlich Rieke Busch und den Kommerzienrat. Wo habe ich die kennengelernt? Rieke Busch habe ich in einem Roman von Fallada kennengelernt und den Kommerzienrat in der Unibibliothek Heidelberg. Rieke Busch. Ein freches Mädchen, 16 Jahre alt, eigentlich noch schulpflichtig, lebt in Wedding in einer Mietskaserne. Kommerzienrat lebt am Reichskanzlerplatz in Charlottenburg-Westend. So heißt der Theodor-Heuss-Platz heute. 12-Zimmer-Wohnungen, vielleicht auch mehr, 300 Quadratmeter. Rieke Busch wohnt in einer dieser typischen Mietskasernen im Wedding. Ein Zimmer, eine Küche und Klo auf halber Treppe. Zum Kommerzienrat kommen wir später. Erstmal zu Rieke. Rieke verdiente sich ihr Geld durch Nähen. Sie war fleißig, hatte sich eine Nähmaschine besorgt. Denn Vater konnte es saufen nicht lassen. War zwar eigentlich Maurer, hätte gutes Geld verdient, aber brachte sein Geld in die Kneipe. Schlecht für Rieke. Aber sie hatte eine große Klappe, war fleißig und nähte für die Konfektion Teile. Das brachte immerhin die Miete ein. Naja, hatte auch noch Tilda an der Backe, ihre kleine Schwester. Aber so ist es, wenn Fadding säuft. Musste durch. Jedenfalls in Berlin. Na, dann bringst du doch zu was. Na jedenfalls können sie alles bei Fallada nachlesen. Wie wohnte man dann in Mietskasernen? Das war nicht wie heute. Mit einer Zentralheizung, mit einem Bad, womöglich einem Fahrstuhl. Mietskaserne war Mietskaserne. Davon gab es viele in Berlin und die meisten Menschen lebten in solchen Behausungen. Bis zu 6 Hinterhöfe und die Krankheit war eigentlich vorprogrammiert. Wie gesagt, hygienische Zustände, wenn man überhaupt davon sprechen will, die waren miserabel. Also ein Zimmer und eine Küche. Was fehlt? Bad fehlt. Was fehlt? Klo fehlt. Und einen Balkon hatte auch keiner. Miete? Naja, 40 Mark vielleicht. Das klingt nicht viel, aber zu den Zahlen kommen wir mal später. Heute geht es überhaupt unheimlich viel um Zahlen. Aber es ist das Schöne am Podcast, man kann immer so ein bisschen zurückschauen, wenn man nochmal nachhören möchte. Und dann kann man sich die Zahlen nochmal vornehmen. Na jedenfalls, ein Zimmer, eine Küche. Da lebten, bei Rieke war es ein bisschen anders. Die hatte nur ihren Vater an der Backe und Hilde. Aber in so einer Wohnung, zwei Zimmer, also ein Zimmer und eine Küche, lebten manchmal bis zu 10 Personen. Leute hatten viele Kinder, wie die Orgel pfeifen. Und dann wurden manchmal, wenn der Vater zum Beispiel seinen Job verlor, die Miete knapp wurde, musste man untervermieten. Da wurden Schlafburschen aufgenommen oder andere Familien. Manchmal lebte dann die Familie nur in der Küche und vermietete die gute Stube, um wenigstens die Hälfte der Miete reinzubekommen. Motto, erst fressen, dann Miete. So kam es natürlich auch oft zu Schulden. Und jetzt rechnen wir mal. Sehen wir mal, Rieke Busch lebt in Berlin, sagen wir mal 1925, 26, 27. Wäre der Vater auf den Bau gegangen, hätte er im Schnitt ungefähr 160 Mark netto mit nach Hause gebracht. 160 gute Reichsmark, das war der Durchschnittsverdienst 1928 in Berlin. Aber brachte er ja nicht mit, ging ja immer saufen in die Kneipe um die Ecke. Rieke verdiente mit ihren Näharbeiten, wenn es hochkam, die Hälfte. denn Frauen verdienten in aller Regel nur die Hälfte, wenn überhaupt. Manche Dienstmädchen schufteten 18 Stunden am Tag für Kost und Logis. Naja, also 160 Mark war der Durchschnittslohn und damals war Nahrung teuer. Das heißt, die Hälfte vom Nettogehalt ging für Essen und Trinken drauf. Na, was heißt Trinken? Trinken, man trank Wasser, außer Rieges Vater, der trank Schnaps. Also von 160 Mark schon mal 80 abgezogen, nur fürs Essen. Dann ein weiteres Viertel, 40 Mark für die Miete. Bleibt am Ende für die ganze Familie 40 Mark. Tja, manchmal 5 Personen, manchmal 6 Personen, manchmal 7 Personen. Noch die Großmutter mit dabei. Und 40 Mark müssen 30 Tage reichen. Was war die Mark wert? Hab so einen Zettel gefunden von der Bundesbank, kann man umrechnen. Eine Reichsmark 1928 multiplizieren wir mit 4 oder 5. Das heißt, 40 Mark, die normale Familie zur Verfügung hatte, waren im Höchstfall vielleicht 200 Euro. 200 Euro im Monat. Sie werden sagen, naja, viel mehr haben wir heute auch nicht zur Verfügung. Also, 40 Mark. Was konnte man dafür kaufen? Das war übrigens die einzige Summe, die normale Familie zur Verfügung hatte, um sich zu kleiden, um notwendige Anschaffungen zu machen, um ins Kino zu gehen, um Gott ins Theater, um zu verreisen, um zum Arzt zu gehen, um sich zu vergnügen und so weiter. Da können Sie sich vorstellen, das fiel alles bei den meisten Menschen einfach weg. Reisen? Kein Gedanke. Theater überhaupt nicht. Kino? Naja, vielleicht einmal im Monat. Und jede Anschaffung, jedes Paar Schuhe, jeder Mantel, jedes Paar Socken, jeder Meter Stoff, denn die meisten nähten ihre Kleider selbst, musste gut und wohl überlegt werden. Da hatte Rieke Busch mit ihrer Nähmaschine, ihrer Singermaschine, auf die sie lange, lange, lange sparen musste, eigentlich großes Glück. Die Nachbarn kamen zu ihr, sie konnte nebenbei einiges verdienen. Aber Sie können das ja alles nachlesen bei Fallada. Oder auch nachsehen. 1978. Schön verfilmt. Ursula Monn gibt die Rieke mit der Kodderschnauze. Herrlich. So, Leben in der Mietskaserne. Was kostet denn nun, sagen wir mal, ein Teppich oder 6 Gläser oder ein Braten für den Sonntag oder ein Kugelschreiber, eine Kamera? Kann man ja nachlesen. Vor mir liegt ein Katalog vom KDW. Rieke Busch aus dem Wedding ging natürlich damals nicht in KDW. Das war gar nicht ihr Geschäft oder ihr Laden. Sie ging um die Ecke, da kaufte sie Milch beim Milchhändler und Brot beim Bäcker. Und beim Kolonialwarenhandel vielleicht mal eine Orange oder was man so wollte. Viel war es nicht. Wer ein bisschen begüterter war, der ging ins KDW. Also Sie können sagen, vielleicht im KDW die Sachen wie heute auch, vielleicht doppelt so teuer wie gewöhnlich. Aber schauen wir mal rein in den Katalog. Der ist, naja, ganz schön stark, 150 Seiten. Und man findet so ziemlich alles, was man fürs Leben braucht. Von Herrenkonfektion, Damenkonfektion, Russenkittel, farbige Wäschekleider, Backfischkleider, Blusen über Blusen, Mäntel über Mäntel. Und hinten wird es noch interessanter. Korsett und Korsettar, Korsettschoner, Trikotagen für Kinder, Neuheit in Herrensocken, Neuheit in Kindersöckchen, farbige Oberhemden. Serviteurs sind diese weißen Dinger, die sich die Herren vor die Brust banden, damit man nicht jeden Tag ein neues frisches Hemd anziehen musste. Krawatten, Markisenstoffe, Kaffeegedecke und so weiter. Dann hier hinten Bettgestelle, auch sehr interessant. Was kostet ein Bettgestell? 6,75 Mark. Naja, 6,75 Mark. Das war aber wirklich ein ganz einfaches Bettgestell. Die besseren kosteten 39 Mark. Rechnen Sie mal mit, das ist das, was die normale Familie pro Monat zur Verfügung hatte. Da hat man nur ein Bettgestell, nicht zwei. Also 2 ganze Monatseinkommen für ein Bettgestell. Kommen wir zu den Gläsern. 40 Pfennig kostet ein Glas, 50 Pfennig. Eine Schale, 2,50 Mark. Ein ganzes Kaffeeservice, 20 Mark. Ein Tafelservice, 175 Mark. 175 Mark. Dafür musste eine normale Familie ein halbes Jahr arbeiten. Und da war nichts anderes dabei. Ein Clubsofa, 300 Mark. Ein Perserteppich, 80 Mark. Aber das war ein kleiner, eigentlich nur ein Vorleger. Spielwaren, wer hatte? Tilda hatte keine Spielwaren. Vielleicht ein Teddybär. Hier, Rutschbahn für Kinder, Brückenspiel, Schleuderballspiel. 4,25 Mark, kann sich doch keiner leisten. Würfel-Kegelspiel, Ballwurfscheibe, 3,50 Mark. Unfassbar. Rackets für Kinder. Rackets, kennen Sie Rackets? So nannte man früher die Tennisschläger. 9,50 Mark mit Darmseitenbespannung. Nee, Tennis war nichts für Rieke. Sommerspiele, eine Luftschaukel, 24,50 Mark. Konnte man vielleicht im Vorgarten einer Villa finden, aber noch nicht bei Rieke Busch im Wedding. Nee, also Spielzeug gab's nicht. Aber dafür für die feineren Leute gab's Etuis für Goldgeld. Ja, große Goldmünzen, konnte man sich ein Etui aus Silber kaufen für 6 Mark, passten 2 Goldmünzen rein. Goldmünze war, weiß ich nicht, was die wert war, 20 Mark. Das war unglaublich viel Geld. Bestes Toilettenpapier. Naja, Sie wissen ja, Klo auf halber Treppe, da hing nicht bestes Toilettenpapier vom KDW, sondern womöglich eine zerrissene BZ am Mittag, wer weiß. Aber hier eine Rolle Toilettenpapier im KDW, Crepe Toilettenpapier, weiche Qualitätenrolle, 18 Pfennig, 10 Rollen, 1,65. Eine Rolle Toilettenpapier, 18 Pfennig, müsste mein Herz ja Nafel sein, sagt Rieke, nee. Also sowas gibt es nicht im Hause Busch. Vielleicht eine Taschenuhr, die muss Vater Busch haben. Vielleicht hat er sie auch schon versoffen. Naja, jedenfalls eine silberne Taschenuhr gab es im KDW in der einfachsten Ausführung für 7 Mark. Die teuersten dann aus Gold für über 100 Mark. Nee, das war vielleicht eine Träumerei, die man sich leisten konnte, wenn man mal eine Erbschaft gemacht hatte. Dann konnte man vielleicht mal KDW-Luft schnuppern. Aber normalerweise sorgte man sich um die Dinge, die man hatte, pflegte sie, reparierte sie und passte auf das bisschen Geld, was man hatte, auf und gönnte sich vielleicht mal lieber, wie gesagt, den Sonntagsbraten oder mal, wenn es ganz hoch kam, einen Ausflug in den Lunapark oder sowas. Und nicht zu vergessen, ein bisschen was sollte man auch auf der hohen Kante haben. Irgendwann wurde man krank oder die Kinder wurden krank und so weiter. Krank ist überhaupt ein wichtiges Stichwort, wenn man über Mietskasernen spricht. Wie sah es denn aus, wenn, oder stellen Sie sich mal vor, wie sieht es denn aus, wenn 5 Menschen in einer Küche hausen? Oder dann noch ein Schlafbursche im fremden Zimmer dazu? Also, die Küche, der Ofen, die Kochmaschine wird befeuert mit Holz. Wenn ein bisschen mehr Geld da ist, vielleicht auch mit Kohlebriketts. Das Ding ist nie dicht, das zieht nie immer gut. Das heißt, die Abgase vom Ofen strömen unablässig in die Küche und weiter ins Zimmer. Gewaschen wird im Zuber. Alle 4 Wochen große Wäsche. Dauert 3 Tage. Schrubben, spülen, schrubben, spülen, schrubben, spülen. Am Ende ist garantiert einer erkältet. Und die Wäsche, zwischendurch immer mal wieder noch mehr Wäsche, die hängt quer durch die Stube, quer durch die Küche. Also, Feuchtigkeit von der Wäsche, Hitze und Rauch vom Ofen. Eine tolle Mischung. Dass die Lungenkrankheiten in den Berliner Mietskasernen die Regel waren und nicht die Ausnahmen, kann man sich ja wohl denken. Und dann 5, 6, 7, 8 Leute hoch in einer Wohnung. Da grassieren nicht nur Krankheiten für den Körper, da wird auch die Psyche krank, kann man sich ja denken. Naja, Fadding säuft natürlich nicht deswegen, sondern Vater Busch säuft, weil seine Frau gestorben ist. Jeder hat so seine Gründe. Also Mietskasernenleben machte alles andere als glücklich und war alles andere als gesund. Jetzt kommen wir mal zu was Schönerem. Denn natürlich war nur die Masse arm. gab natürlich auch ein paar Leute, die hatten etwas mehr Geld. Zum Beispiel der Herr Kommerzienrat Ribbert. Herr Ribbert hatte es mit irgendeiner Fabrik zu unglaublich viel Geld gebracht, deswegen hieß er ja Kommerzienrat. Kommerzienrat, das war so ein Ehrentitel, kurz vor Adel, wenn jemand Geld hatte, Kommerz, Wirtschaft, dann wurde er ausgezeichnet. Lieber Herr Kommerzienrat, am Ende war das nichts anderes als eine Hoffähigkeitserklärung. Wer Kommerzienrat war, durfte zur Hofgesellschaft kommen und sich dazu zählen. Also Herr Kommerzienrat Ernst Ribbert, der mit irgendeiner Fabrik sehr, sehr viel Geld verdient hatte, gönnte sich eine Wohnung am Kaiserdamm 27, direkt damals Reichskanzlerplatz genannt, heute Theodor-Heuss-Platz. Die Wohnung hatte wahrscheinlich 300, 350 Quadratmeter, 12 Zimmer, Salons, Kammern, Speisesäle, Dielen, Hängeböden und so weiter und so fort. Wo habe ich den kennengelernt, den Herrn Kommerzienrat? Eigentlich habe ich ihn erst nach seinem Tod kennengelernt. Denn leider ist der Herr Kommerzienrat verblichen. Das Ganze passierte 1930. Und als der Herr Kommerzienrat das Zeitliche segnete und keine Enkel oder Erben auftauchten, wurde sein ganzes Mobiliar versteigert. Und zwar vom Auktionshaus Edgar Josef und Rudolf Preuß. Die hatten ein Büro in der Grüllmannstraße. Also guckten sich alles an, machten ein Verzeichnis, erstellten es, druckten es und heraus kam die künstlerische Wohnungseinrichtung des Herrn Kommerzienrat Ribbert, Kaiserdamm 77. Wurde gedruckt, hatte am Ende 30 Seiten und ich fand diesen schönen kleinen Katalog in der Unibibliothek von Heidelberg. Na, spannende Sache. Wollen wir mal sehen, was der Herr Kommerzienrat Ribbert überliefert hat. Er war leider nicht mehr dabei. Als es zur Auktion kam, aber dass er gut gelebt hat, dafür stehen diese Seiten. Also Vorbesichtigung war am Sonnabend, dem 5. April von 11 bis 2 und dann nochmal von 15 Uhr bis 19 Uhr. Tag später nochmal und dann die Versteigerung Montag, den 7. April um 10:30. Spannend, spannend. Alles war so geblieben, wie es war. Man ging also durch die Wohnung und konnte sich alles angucken. Eingeteilt wurde die Auktion in folgende Bereiche: Porzellane und Fayencen, Möbel, Orientteppiche und Tapisserien, Beleuchtungskörper, Gemälde, Kleinkunst und Bilder. Jetzt können Sie sich vorstellen, was Rieke Busch dazu gesagt hätte. Porzellane, naja, ich habe eine Kaffeetasse. Fayencen, was ist das? Möbel, ich habe einen Küchentisch, vielleicht zwei, drei Stühle und so eine Truhe. Orientteppiche, Fehlanzeige. Beleuchtungskörper, naja, wir haben da so eine Funzel an der Decke. Gemälde, Kleinkunst und Bilder, naja. Also, der Herr Kommerzienrat lebte offensichtlich in einer anderen Welt. Porzellane und Fayence. Die Liste fängt bei 1 an, geht dann weiter bis 65. Ich lese Ihnen mal vor, was da alles draufsteht. Kleine Deckelvase, französisch bemalt mit farbigen Watteau-Szenen. Zweitens, Dose, Napoli, plastischer Dekor, allegorische Darstellungen, farbig staffiert. Drittens, zwei Figuren, Tänzerinnen, Dekor, vergoldete Gewänder. Viertens, zwei Figuren, Rudolfstadt, sitzende Frauengestalten. Fünftens, Figur, Dame brabantisch gekleidet, Bemalungen in leuchtenden Farben. Sechstens, Gruppe, Rokoko-Szene. Siebtens, Figur, Meißen, Mädchen als Winzerin. Achtens, Figur, Meißen, Rosenkavalier. Neuntens, Figur, Meißen, Putte mit Weinlaub und so weiter. Es geht unendlich weiter mit seinem Porzellan. Und dann kommen wir zu den Möbeln. Möbel braucht man ja logischerweise in einer großen Wohnung ziemlich viele. 12 Zimmer wollen eingerichtet sein. Also Abteilung B, Möbel. Vitrine, französisch Rosenholz. Vitrine, französisch Goldbronzebeschläge. Vitrine, französisch reich geschnitzt. Garnitur, Louis XVI-Stil. Sofabank, Louis XVI-Stil. Tisch, Louis XVI-Stil. Noch ein Tisch, noch ein Tisch und noch ein Tisch. Ein Wandschirm, ein Tischspiegel, ein Wandspiegel. Noch ein Spiegel. Ein Flügel, Fabrikat Ibach, eine gute Firma, noch nicht ganz Steinway oder Bechstein, aber immerhin eine gute Nummer 3. Und ein Fonola, Fabrikat Welte. Fonola, kennen Sie nicht? Ich muss es auch nachschauen. Ist so eine Art Automatenklavier. Gab es in zwei Ausführungen. Entweder war es im Flügel schon mit drin oder man stellte es davor und es spielte. Interessantes Ding. Brachte mindestens 80 Mark, schätze ich. Noch eine Vitrine, einen Rollschrank, einen Rauchtisch, ein Herrenzimmermobiliar, zwei Lehnstühle, nochmal zwei Lehnstühle, drei Clubsessel, ein Clubsofa, ein Rauchtisch, ein Tischsekretär und so weiter und so fort. Wahnsinn. Naja, wie gesagt, 12 Zimmer. Und man will nicht immer das gute Parkett, dieses knarzt, wenn man rüberläuft, also Teppiche drüber legen. Herr Kommerzienrat hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Teppiche. Der größte Maß 6,25 Meter mal 4,35 Meter. Türkischer Seerabend, Anatol, Kasach, Kabistan, Frahagan, Belutschistan, türkische Seidenbrücke, Terbris, Khorasan, Kasach, Mossul und so weiter. Türkische Teppiche, persische Teppiche. Habe ich auch im Katalog des KDW gefunden. Gab es quasi von der Stange. Teppiche von der Stange. Dann geht's weiter mit Beleuchtungskörpern. Wir können auch Lampen sagen oder Lüster oder Kronleuchter, wie Sie wollen. Herr Kommerzienrat Ribbert hatte 4, 8 Kronleuchter, eine Ständerlampe, diverse Tischlampen und diverse Wandlampen. Und jetzt wird's ganz spannend. Jetzt kommen die Gemälde. Man fragt sich, wenn einer eine Sammlung von, ich habe mal nachgezählt, 60 Gemälden hat, wo hingen die alle? Naja, klar, im Salon, im Speisezimmer, in allen möglichen Zimmern, die er zur Verfügung hatte. Das sind alles Maler, die kaum einer kennt. Anton Kaulbach könnte einem mal untergekommen sein. Natürlich ein Bild war ganz besonders interessant. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Die Liste ist so lang, dass man wirklich lange, lange suchen muss. A. Kaufmann, italienische Landschaft. Der sich ein bisschen auskennt, könnte vermuten, dass es sich da um Angelika Kaufmann handelt, die Goethe-Freundin. Ansonsten fällt auf der Name Richard Blume. Ein Dutzend Bilder von Richard Blume kennt heute kein Mensch. Richard Blume hat damals in Berlin gelebt, habe ich nachgeguckt, muss also wahrscheinlich ein Freund des Kommerzienrats gewesen sein. Auf jeden Fall Pfingstrosen von Richard Blume, Gehöfte bei Kallmünz von Richard Blume, eine Burgruine, nochmal Gehöfte, eine Landschaft auf Teneriffa, ein Waldsee, ein Stillleben, Huhn mit Spargelglas, dann noch ein Stillleben, Fasan und Weinglas, ein Kopf, Porträtkopf, noch ein Blumenstillleben, eine Bäuerin und noch ein Stillleben, zeigt eine Ananas. Naja, hing wahrscheinlich in der Küche. Vielleicht auch die Astern und die Rosen. Und noch eine Landschaft. Also, Herr Kommerzienrat hatte offensichtlich Sinn für Natur und Sinn für Gemälde. Natürlich wurden auch so ganz alltägliche Sachen versteigert, wie Glaskannen, Spazierstockschnitzereien, ein Teeservice, diverse Schalen und diverse Vasen. Dann so kleine Nippes-Geschichten, Elfenbeinschnitzereien, Likör, Gläser, irgendwelche Pokale, irgendwelche Väschen und Schälchen und das Schreibzeug und nochmal Krüge und Aschenbecher und Kristall- und Tafelaufsätze, diverse Marmorskulpturen und so weiter, Mokkalöffel. Na jedenfalls, man fragt sich, wer kam da? Da kamen dann natürlich die Leute zur Auktion, die sich billig ihre eigenen größeren Wohnungen einzurichten hatten. Denn nicht alle waren superreich. Manche mussten auch da ihren Schnäppchen machen. Stand auch in der Einleitung vom Katalog, hier können Sie günstig eine Wohnungseinrichtung erwerben. Immer Stück für Stück. Sie ist mit höchstem Geschmack eingerichtet und bietet bei der Mannigfaltigkeit ihrer Stücke dem Kunstfreund eine günstige Kaufgelegenheit. So hat das Edgar Josef 1930 aufgeschrieben. Ja, der Kommerzienrat war im Gegensatz zu Rieke unfassbar reich. Rieke hatte, wenn es hochkam und der Vater mal eine nüchterne Phase hatte, wie gesagt, die durchschnittlichen 160 Mark zur Verfügung. Da konnte der Herr Kommerzienrat nur milde drüber lächeln. Die Miete, ich habe mal nachgeguckt, also eine Jahresmiete einer Wohnung wie der am Kaiserdamm kostete pro Zimmer etwa 300 Mark. Also wenn Sie rechnen, 10, 12 Zimmer, waren Sie mindestens bei einer Jahresmiete von 3.000, 3.500 Mark. Das heißt 300 Mark pro Monat. Rieke zahlte, wenn es hochkommt, 40. Also die Zehnfache der Miete. Und der Kommerzienrat wird sicherlich Einkommen gehabt, was mehr als das Zehnfache war. Das heißt also, Geld spielte für ihn eine ganz andere Rolle als für Rieke. Aber natürlich gibt es diese Missverhältnisse ja auch heute noch. Aber wenn man sie so vor Augen hat, mit den ganzen Summen, wird einem ja ganz mulmig. Deswegen will ich sie gar nicht so sehr damit belästigen. In jedem Fall kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass der Kommerzienrat im KDW einkaufte oder einkaufen ließ. Natürlich nicht nur seine Möbel selber kaufte, sondern auch noch Dienstboten beschäftigt hatte. Mädchen für alles, eine Köchin, womöglich sogar einen Diener. Und wenn es hochkam und er ein Fest gab oder irgendein Event, wurden auch zusätzliche Dienstmädchen verpflichtet zum Servieren, zum Vorlegen, zum Mäntel abnehmen und so weiter und so fort. Wie es diesen Dienstmädchen in diesen herrschaftlichen Wohnungen ging, darüber könnte man sicherlich mehrere Podcasts einsprechen. Das ging von, ja, sagen wir mal, familiärer Zuneigung bis zu Vergewaltigung und abgetriebenen Kindern und am Ende Selbstmord in der Havel oder in der Spree. Also ein Kapitel für sich und nicht das Schönste aus dem alten Berlin, das Kapitel Dienstmädchen. Nun, Herr Kommerzienrat hat ja, wie gesagt, das Zeitliche gesegnet, aber wir haben den Auktionskatalog. Es gibt übrigens mehrere davon. Ich habe noch einen anderen gefunden. Zum Beispiel, da geht es die hochelegante Einrichtung der Frau Dr. N.O. Offensichtlich anonym wollte sie bleiben, auch am Kaiserdamm und so weiter. Im Kurfürstendamm gibt es Kataloge. Diese Versteigerungen waren beliebt, offenbar. Was sollte man mit dem ganzen Mobiliar auch sonst anstellen? Wenn Rieke Busch einen neuen Stuhl brauchte, dann ging sie vielleicht zum Trödler um die Ecke und kaufte ihn da. Tja, am Ende kommt einem das alles ein bisschen bekannt vor, der eine so, der andere so. Aber so wohnten die Menschen in Berlin vor 100 Jahren. Wie sie heute wohnen, wissen wir alle selbst. Tja, das war so ein klitzekleiner Ausflug mit zwei Bekannten. Wie gesagt, die Rieke, die stammt aus dem Roman von Hans Fallada, und der Kommerzienrat aus der Unibibliothek Heidelberg. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Ausflug in die Wohnung im alten Berlin gefallen. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich, Ihr Oliver Ohmann von der BZ. Ah ja, eins habe ich noch. Haben Sie einen Vorschlag für ein neues Podcast-Thema? Können Sie mir gerne schreiben. Wie erreichen Sie mich? Ganz einfach. Mail an oliver.ohmann@axelspringer.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie gerne eine positive Bewertung abgeben. Freut mich immer. Also, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ihr Olli Ohmann von der BZ.